um die Rüstungsproduktion auszuweiten, braucht, musst du natürlich auch Maschinen. Und das sind dann teilweise auch deutsche Maschinen. Die Trump-Zeit war für aus russischer Sicht keine sehr gute Zeit. Das heißt, der Grund, aus dem Trump aus Russlands Sicht jetzt der bevorzugte Kandidat ist, ist nicht, dass man hofft, mit ihm gut klarzukommen, sondern einfach, dass man sich von ihm verspricht, dass er die USA schwächt. Ich muss schon klar sagen, dass ein Ende der Amtszeit Putin, wie auch immer sie eintritt, Vorteile hat. Deshalb können wir zumindest dafür etwas tun, dass die Ukraine weniger unter diesem Krieg leidet, indem wir sie mit ordentlich Luftverteidigung, ordentlich Landverteidigungsmöglichkeiten, also Waffen ausstatten.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Macht was Podcast und heute kein Politiker oder keine Politikerin zu Gast, sondern wieder mal ein Experte. Wobei es ja auch Politikerinnen und Politiker geben sollte, die Experten sind. Aber das nur nebenbei. Heute auf jeden Fall viel geballtes Expertenwissen zu einem Thema, was uns jetzt leider Gottes schon ein bisschen länger umtreibt. Ich rede vom Angriff Russlands auf die Ukraine. Aber in dem Fall wollen wir nicht so explizit auf den Krieg selbst schauen, sondern wir wollen uns heute anschauen, wie ist die Situation in Russland. Wir nehmen aktuell Ende März 2024 hier diesen Podcast auf. Vor einigen Tagen war die Präsidentschaftswahl in Russland. Wladimir Putin ist wieder zum Präsidenten gewählt worden. Und ja, das nehmen wir zum Anlass, uns das Land nochmal ein bisschen anzuschauen, in Anführungsstrichen. Und wie gesagt, ein Experte ist dabei. Ich habe hier Jannis Kluge von der SWP. Herr Kluge, zum zweiten Mal dabei. Beim dritten Mal sind Sie dann Stammgast, sozusagen. schön, dass Sie da sind. Und zum Einstieg zwei Sätze zu sich und nochmal zwei Sätze zur SWP, zu den wegen der ganz, ganz wenigen Hörerinnen und Hörer, die unsere erste gemeinsame Folge letztes Jahr nicht gehört haben.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Ich fange vielleicht bei der SWP an. Also Stiftung Wissenschaft und Politik ist ein Think Tank, eine Denkfabrik, für die Außenpolitik, die die Bundesregierung und den Bundestag berät in außenpolitischen Fragen. Wir sind auch staatlich finanziert, aber unabhängig, also kritisieren auch die Regierung, wo wir es für sinnvoll halten. Unsere Meinungen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind aber also nicht stellvertretend für die Organisation, sondern wir haben eben unsere eigenen Positionen. Das gehört auch zur Unabhängigkeit. Und in der Stiftung Wissenschaft und Politik bin ich in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien, der stellvertretende Leiter, und meine Spezialgebiete sind eben Russland, auch nochmal Russlands wirtschaftliche und innenpolitische Entwicklung, aber auch Sanktionen und Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Staaten. Natürlich bin ich auch gern bereit, zu allen anderen Fragen Auskunft zu geben.
Ja, das war super, da haben wir quasi, da könnten wir wahrscheinlich so 3-4 Stunden Podcast mit befüllen. Wir versuchen es mal in einer runden, knappen Stunde über die Bühne zu bringen und starten wir doch mal direkt gleich mit dem letzten Großereignis. Wladimir Putin ist weiterhin Präsident Russlands. Wie überrascht waren Sie, dass er die Wahl gewonnen hat?
Das war tatsächlich eine Wahl, die sehr wenig Dinge hatte, auf die man schauen konnte, die interessant gewesen wären oder etwas aussagen könnten über Russland. Ich meine, dass Putin die Wahl gewinnt, ist eigentlich auch in den letzten Wahlen immer schon klar gewesen. Vielleicht die letzte Wahl, wo es so ein bisschen interessant war, wie die genau ausgeht, war 2000. Also Putins erste Wahl zum Präsidenten. Aber danach war eigentlich die Kontrolle über den Wahlprozess immer schon so stark, dass es da keine Zweifel gab, wer als Sieger am Ende rauskommt. Es war jetzt nochmal ein deutlich höheres Ergebnis als in den letzten Jahren. Also das hat sich über die letzten Wahlen in Russlands, Putins Amtszeiten immer weiter gesteigert, was ihm da an Stimmzetteln oder an Stimmen zugeschrieben wird. Es sind jetzt ja über 80% der Stimmen geworden. Wir können natürlich auch darüber reden, wie die russischen Bürgerinnen und Bürger auf den Präsidenten schauen, und man kann natürlich auch darüber reden, wie viele dieser Stimmen wohl auch wirklich abgegeben und angekreuzt wurden. Es ist aber sehr gut nachweisbar mit verschiedenen statistischen Methoden, wie hoch auch der Faktor der gefälschten Stimmen in dieser Wahl ist. Ich kann das gerne später noch ein bisschen mehr erklären, aber man kann es ziemlich genau sehen, und es war auf jeden Fall eine der am stärksten gefälschten Wahlen in Russland in den letzten Jahren. Wobei natürlich die Fälschung am Wahltag jetzt nicht das immer das sind, also nicht unbedingt das Entscheidende sind. Das Entscheidende ist natürlich, dass Putin in Russland nicht kritisiert werden darf, dass er keine wirklichen Gegner hat und so weiter. Aber insgesamt war es deshalb nicht besonders überraschend. Es war dann doch auch erstaunlich, wie gering die Zustimmung bei diesen Scheinkandidaten der Opposition war. Also diese Kandidaten der Opposition streben nicht wirklich nach Macht, sondern sind dazu da, dem Wahlprozess so einen Anstrich der Legitimität zu geben. Und in der Vergangenheit war da zumindest schon mal jemand dabei, der ein zweistelliges Ergebnis hatte. Und diesmal war es ja wirklich alles unter 5% und oder in dem Rahmen. Und das zeigt, dass es ist eigentlich ein Anzeichen von einer noch stärkeren Autokratisierung. Also man kennt solche extremen Wahlergebnisse dann aus Ländern, aus verschiedenen sehr, sehr autokratischen Ländern, in Zentralasien, vielleicht auch in Belarus oder denken wir an Nordkorea, weiß nicht, denken wir vielleicht auch an ehemalige DDR und so weiter. Also das ist tatsächlich ein Zeichen, dass es autokratischer wird.
Ja, wo Sie gerade sagen, gefälschte Wahlstimmen, die sozusagen Putin zugeordnet sind, aber ihm gar nicht gehören, in Anführungsstrichen. Tatsächlich lässt mich das direkt so auf die erste Frage kommen. Und also Sie haben gerade die DDR auch genannt. Ich sag mal so, wenn Erich Honecker jetzt auf das Wahlergebnis in Russland gucken würde, der wird wahrscheinlich sagen, Mensch, schlechtes Ergebnis. Wir hatten damals immer 98%, wahrscheinlich 98, irgendwie was. Und wenn man mal, also wir in der deutschen Geschichte quasi zurückschauen auf die DDR, dann wissen wir natürlich, dass nicht 98, der wahlberechtigten DDR-Bürger ganz, ganz große Fans des SED-Systems waren. Aber es war ja schon ein signifikanter Anteil. Und wenn man das mal sozusagen mal dreht und sagt, was glauben Sie, wie ist denn so die Stimmung in Russland und wie viele Russen sagen eigentlich, ja, Putin ist der richtige Präsident für uns? Weil die bilden ja quasi die Basis für seine Macht. Die sozusagen ihn nicht mögen und trotzdem aus Versehen gewählt haben oder unter Druck, die sind ja eher eine Gefahr für ihn. Aber wenn man mal schaut, wie breit ist eigentlich seine Basis? Wie viele Leute wollen ihn tatsächlich als Präsidenten haben? Gibt's dazu Zahlen?
Es gibt dazu keine zuverlässigen Zahlen. Es gibt natürlich Befragungen. Also es gibt Befragungen zu ihm, zu seiner Arbeit. Und da gibt es einen gewissen Streit zwischen den Soziologen in Russland, was man daraus eigentlich lesen kann. Also wenn jemand bei Ihnen anruft in einem autokratischen Staat und sagt, wie finden Sie unseren Präsidenten, dann könnte es auch sein, dass Sie vielleicht mehrmals überlegen, ob Sie eine kritische Meinung zum Ausdruck bringen. Aber grundsätzlich würde ich vermuten, dass Putin schon noch bei der Mehrzahl der Russinnen und Russen ein positives Ansehen genießt. Das ist natürlich auch Konsequenz von bald Jahrzehnten oder von Jahrzehnten einer bestimmten staatlich gesteuerten Berichterstattung, die alles, was Putin tut, in positives Licht drückt. Also, was ich damit sagen will, ja, es gibt tatsächlich, glaube ich, in der russischen Bevölkerung eine Mehrheit, die ihn gut findet. Auf jeden Fall finden ihn mehr gut als schlecht. Aber das ist erstmal eine Vermutung, da muss man wahrscheinlich vorsichtig sein, dass das wäre jetzt erstmal von mir eine Vermutung basierend auf eben auf diesen umstrittenen Umfragen. Aber es gibt auch keine, also es gibt jetzt nicht eine also wirklich große Massen glühender Fans. Also ich glaube, dass der Präsident in Russland, also es ist etwas, wo die Bevölkerung auch nicht den Eindruck hat, dass sie das beeinflussen kann, wer da steht letztlich. Und diese Wahl stellen Sie sich vor, dass wenn man jetzt in einem Land fragt, finden Sie eigentlich den König gut, und dann applaudieren alle und es gibt vielleicht eine gewisse Identifikation mit dem König, und also das heißt, es unterscheidet sich so ein bisschen, wie man in Russland auf Innenpolitik schaut im Vergleich zu wie das bei uns der Fall ist, und diese Passivität und ich würde sagen Entmündigung der russischen Bevölkerung ist natürlich auch ein Ziel, also des Regimes, also dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass es auch jemand anders machen könnte. Und natürlich ist diese Zustimmung, die ich denke, die schon da ist, eben ja, wie gesagt, einerseits Ergebnis der Berichterstattung, andererseits Ergebnis dessen, dass also Putin ja nicht, wie gesagt, nicht öffentlich kritisiert werden darf und dass diejenigen, die das tun, wie beispielsweise Nawalny, dann ja im Zweifel mit ihm Leben bezahlen. Und in so einer Situation hat man dann möglicherweise eine echte Unterstützung des Präsidenten im Volk, die aber beruht auf Manipulation und Unterdrückung der Opposition. Es ist also dadurch kein legitimes Wahlergebnis in unserem Sinne. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass Putin befürchten muss, dass große Massen von Menschen auf die Straße gehen, was natürlich auch in Russland sehr gefährlich ist. Aber wenn man jetzt sich vorstellt, Russland würde von einem Tag auf den anderen eine freiheitliche Demokratie werden, dann würden da ganz viele Leute auftreten, die anfangen, Putins Korruption offen zu legen, die Sinnlosigkeit dieses Krieges, die vielen, vielen tausend gefallenen Russen, die auch die wirtschaftlichen Verluste, die Russland erlitten hat durch diese Entscheidung Putins, das alles offen zu legen und in Frage zu stellen, und dann wäre es natürlich ganz schnell vorbei mit der Unterstützung von Putin. Also das muss man eben auch immer dazu sehen, wenn man darauf verweist, dass es eben in Russland viele Menschen gibt, die ihn gut finden.
Ja, ich habe nochmal irgendwie den DDR-Vergleich mit dazu, und wenn ich es richtig verstanden, zum Teil auch selbst, tatsächlich habe ich es selbst auch erlebt, also bin zumindest in meiner Jugend in der DDR aufgewachsen, war es zumeist so, dass es gab einen kleinen Teil, ich nenne sie mal glühende Anhänger des Systems, dann gab es einen kleinen Teil harter Kritiker des Systems und dazwischen so eine große Masse, die einfach relativ froh war, auch wenn sie ihr Leben leben konnte, froh war, wenn sie in Ruhe gelassen wurde, in Teilen irgendwie dem System positiv gegenüberstand, in Teilen auch nicht, also je nachdem, welches Gesellschaftsgebiet man sich anguckt. Und das ist da so ein bisschen so, ich sag mal so, dieses, wir haben uns halt jetzt damit arrangiert, damit müssen wir halt jetzt leben. Kann man sagen, dass das vielleicht so das ist, was Sie gerade beschrieben haben, auch dass das in Russland ein großer Teil der Bevölkerung ist, die basierend auf Medienberichterstattung, basierend auf fehlende vierte Gewalt, sozusagen fehlende Transparenz etc., einfach sich auch mit Russland, so wie es heute aussieht, arrangiert haben.
Ich denke, dass das zutrifft. Es gibt schon noch Unterschiede, so wie ich das beurteilen kann, zwischen der DDR damals und Russland heute. Und das ist, dass Russland ja heute eigentlich keine richtige Vision oder Ideologie vertritt. Also es gibt sozusagen keine Idee dahinter, warum das jetzt das System ist, das besser ist, überlegen ist. Es gibt eigentlich nur die Dominanz und die Macht des Systems, als, wenn man so sozusagen will, als Ersatzideologie. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Teil, also das wäre ja bei glühenden Anhängern immer auch schon ein bisschen die Frage, warum sind die glühende Anhänger? Vielleicht, weil sie eine Idee gut finden. Und in Russland gibt es teilweise schon Fans dieses sozusagen sehr aggressiven Imperialismus. Aber teilweise sind diese Fans, also es ist dann auch wieder eine Art von politischer Aktivierung, die der Kreml eigentlich nicht will. Wir sehen ja, dass einige von den Leuten, die ja eigentlich eine sehr stark militaristische und sehr aggressive Politik wollen, dann selbst zum Ziel auch werden von Repressionen. Wir denken an so manche Blogger oder Berichterstatter aus dem Krieg, die es da gab, die eigentlich pro Kriegs gestalten sind, aber aus dieser Motivation heraus dann kritisiert haben, was die russische Armee tut, also wo sie einen Fehler macht, zu schwach ist und so weiter. Und das ist auch nicht gewünscht. Also letztlich ist jede Form von auch blühende Unterstützung für den Krieg darf nicht zu echt sein. Weil natürlich, wenn man eine Bewegung hat, die heute etwas glühend unterstützt, das auch morgen eine Bewegung sein kann, die einen vom Thron stürzt. Das heißt, diese Passivität ist das Ziel. Und ich glaube, dass dass sie es arrangieren mit dem Status quo, das ist, wie die allermeisten Russinnen und Russen damit umgehen. Es gibt schon auch in Russland noch, das darf man nicht vergessen, sicherlich einige Millionen Menschen, die den Krieg für falsch halten, die auch darunter leiden, die das System schlimm finden, die also auch einfach das, was passiert ist in den letzten Jahren, schrecklich finden, aber keine Möglichkeit haben, sich da auszudrücken oder da irgendwas zu organisieren, das vielleicht teilweise im Internet tun, vielleicht teilweise in das Land verlassen. Das sehe ich auch bei jetzt einigen persönlichen Freundinnen und Freunden von mir. Aber es gibt auf jeden Fall noch mehrere Millionen Menschen in Russland, die diesen Krieg genauso sehen wie wir. Die können nicht alle ausreisen, weil sie nicht jetzt im Ausland sie könnten schon, aber das wäre eben, es ist eben praktisch sehr schwierig, und viele von denen arrangieren sich dann auch in irgendeiner Form mit diesem Leben in diesem System, was sie ablehnen. Aber ja, diesen Teil der Bevölkerung gibt es. Das sind auf jeden Fall, würde ich schätzen, noch 10% der Bevölkerung. Und das ist bei einem Land von über 130 Millionen Einwohnern natürlich immer noch eine ganze Menge. Und die darf man auch nicht vergessen. Aber der Großteil ist, wie Sie beschrieben haben, konzentriert auf das Privatleben, darauf vielleicht beruflich Karriere zu machen, sieht sich wahrscheinlich als apolitisch. Es gibt so auch so Sprichwörter, so, das ist alles nicht so einfach. Sionietak Adnasnachna ist alles nicht so eindeutig, ist so, ja, man kann sich eigentlich, man kann sich damit beschäftigen, aber es ist eigentlich viel zu kompliziert, diese Außenpolitik zu verstehen, also halte ich mich da ganz raus. Also ein bisschen, es gibt verschiedene Strategien, aber die meisten Menschen versuchen eben sich sozusagen einzureden, dass ich zumindest in Situationen versetzen, wo sie mit Politik nichts zu tun haben und das auszublenden, was passiert. Auch wenn sie zum Beispiel Nawalny kennen, Nawalny kannten die meisten, und wenn sie wissen, dass er tot ist, dann glauben sie lieber an eine Variante, wo er einfach aufgrund der Haftbedingungen gestorben ist, als dass er umgebracht worden ist beispielsweise. Das ist so das sieht man, glaube ich, in ganz vielen autoritären Regimes und auch in solchen, also das ist sicherlich auch in der deutschen Geschichte so gewesen, dass es bestimmte Arten gibt, über die Realität nachzudenken, wo viel ausgeblendet wird, weil es einfach bequemer ist, weil man darunter leiden würde, wenn man sich die ganze Zeit damit konfrontiert, was das eigene Regime anstellt. Und das machen auch ganz viele Russinnen und Russen.
Ja, und die das nicht machen, die, das, was man in Deutschland jetzt Opposition nennen würde, ist das, sagen wir so, Frage 1 ist, war Alexei Nawalny tatsächlich der Kopf sozusagen der russischen Opposition? Und wenn ja, folgt ihm jemand nach? Und wenn nein, wie ist denn die russische Opposition strukturiert gerade? Wen gibt's da und wie arbeitet man?
Es ist schwierig, aktuell von einer russischen Opposition zu sprechen. Es ist also die Politik in Russland war ja darauf ausgerichtet, jegliche Arten von Opposition, also Organisationen, die Menschen dazu also bringen, ihre Meinung zu äußern, das eben zu unterbinden und zu zerschlagen, und auch beispielsweise kritische Veröffentlichungen oder auch die Medien dann zu verbieten. Also diese Art von Zensur, das ist ja Ziel der staatlichen Politik gewesen, das ist leider erfolgreich. Nawalny war, und man muss auch sagen, wird jetzt immer mehr, auch nach seinem Tod noch, aber auch als er schon im Gefängnis saß, schon eine Überfigur in der russischen Opposition. Es gab eigentlich in der Zeit Putins niemanden, der so viel Profil hatte und von so vielen Menschen unterstützt wurde wie er. Es gab immer auch Streitereien in der Opposition, aber ja, also letztlich hat sich gezeigt, jetzt auch nach dem Mord von Nawalny, ich denke, wir werden ja auch noch darauf eingehen, dass diese Streitereien auf einer anderen Ebene stattfinden als die gemeinsam geteilte grundsätzliche Ablehnung eben dieses unterdrückerischen Regimes. Das haben letztlich alle geteilt. Und es gab Streitereien darüber, was der richtige Weg ist, dagegen vorzugehen, aber die waren letztlich eher oberflächlich im Vergleich zu dem gemeinsamen Widerstand gegen das Regime. Und mit der Inhaftierung Nawalnys, mit seiner Vergiftung, aber auch jetzt mit seinem Tod, ja, das hat alle bestürzt und betroffen. Und das ist, und deshalb ist aus meiner Sicht schon auch unbestritten die Führungsfigur der russischen Opposition gewesen. Jetzt wen gibt es eigentlich? Es gibt einige einige Figuren in der Opposition, die eben eine stärkere Rolle hatten in der Vergangenheit, beispielsweise Ilya Yashin, der aber inzwischen im Gefängnis sitzt. Es gibt noch viele andere politische Gefangene. Das heißt, ein Teil der Opposition ist eben im Gefängnis, ein anderer Teil hat das Land verlassen und versucht jetzt aus dem Ausland sich zu organisieren, was aber sehr schwierig ist. Und dann gibt es eine Art der Opposition, wie zum Beispiel Frau Dunsova, die versucht hat, bei der Präsidentschaftswahl teilzunehmen. Und diese Opposition, also sie wurde nicht zugelassen als Kandidatin, aber das sind eben jetzt Kandidaten, die versuchen in diesem neuen, sehr repressiven Klima sich ganz stark an die Regeln zu halten, die es so gibt, nicht zu laut auf den Krieg zu kritisieren und so weiter und trotzdem irgendwie am politischen Leben teilzunehmen. Aber die Bereitschaft des Systems, sie zu lassen, ist eben nicht ausgeprägt. Sie wurde dann nicht zugelassen. Später gab es einen weiteren Kandidaten, Nadjeschdin, der auch ein sehr zahmer, aber Gegner des Krieges war, der auch nicht zugelassen wurde zur Wahl. Das heißt, da sieht man eben, man kann diese Personen nicht wirklich, also sie sind nicht mehr in dem Sinne eine Opposition, wie es wahrscheinlich Nawalny war, der wirklich kompromisslos war, ist eine Opposition, die Kompromisse macht, also irgendwo eine Grauschattierung, aber selbst die ist jetzt dem Kreml aktuell zu heiß, um sie zuzulassen und also zu gefährlich und riskant. Deshalb würde ich sagen, aktuell gibt es eigentlich keine Opposition in Russland mehr, zumindest keine, also sie ist im Tiefschlaf.
Und es gab doch mal den ehemaligen Chef und Besitzer der Ölfirma Yukos, Chodorkovsky, glaube ich, hieß er, der ja auch über viele Jahre inhaftiert war und dann entlassen wurde. Spielt so jemand noch eine Rolle? Ich glaube, der lebt auch nicht mehr in Russland, aber man kann ja auch von außerhalb durchaus aktiv werden. Oder ist der eher ein Beispiel dafür, dass Putin sozusagen mit seiner Repression, also in dem Fall jemanden über viele, viele Jahre ins Gefängnis zu stecken, auch erfolgreich ist und der hat sich jetzt ins Privatleben zurückgezogen? Gibt's da Informationen?
Also, ja, Chodorkovsky ist ja praktisch aus dem Gefängnis befreit worden, damals noch unter Vermittlung von Genscher unter anderem. Ich glaube, es war 2011 und dann direkt ins Ausland gegangen. Das war auch ein bisschen die Bedingung. Es war die Bedingung seiner Freilassung und ist er dadurch im Ausland geblieben. Und Chodorkovsky war erstmal nicht sehr präsent, aber er hat jetzt auch mehr und mehr in den letzten Jahren, auch insbesondere seit Beginn der Vollinvasion der Ukraine, sich immer wieder, also gezeigt auch, ist präsent, schon auch jetzt aktuell in den oppositionellen Kreisen im Ausland und fördert eben ja Medienprojekte, Projekte von der Opposition im Ausland, tritt auch selber auf, ist beispielsweise häufig in Berlin, wo er meines Wissens in der Schweiz lebt. Also das heißt, er ist präsent, aber er ist insofern ein gutes Beispiel oder symptomatisch, weil er hätte jetzt keine Möglichkeiten mehr, auf die russische Politik Einfluss zu nehmen. Und es ist einfach so, dass in Russland, in dem Moment, wo man das Land verlässt und nicht mehr vor Ort ist, man eigentlich für die in der Politik nicht mehr da ist oder auch nicht mehr existiert für die Politik. Das war auch der Grund, warum Nawalny sich entschieden hat, damals zurückzugehen, die Perspektive aus dem Ausland Oppositionsarbeit zu betreiben. Das ist einfach, aus meiner Sicht ist es eine Illusion. Es wird trotzdem versucht, aber eigentlich kann man aus dem Ausland nicht mehr wirklich einwirken auf die russische Politik und ist in dem Moment dann einfach ausgestiegen. Und deshalb ist er zurückgegangen. Übrigens wurde ja versucht, bei ihm auch so eine Art Befreiung zu organisieren, wie bei Chodorkovsky mit Verlassen des Landes, eben kurz bevor er dann plötzlich tot war. Das war auch an der Stelle die Idee, dass man vielleicht rausholen kann, vielleicht tauscht gegen den Mörder des im kleinen Tiergarten. Da gibt es ja einen russischen Spion, der bei uns in Deutschland in Haft sitzt. Und das ist dann natürlich durch seinen Tod nicht mehr aktuell gewesen.
Ja, das heißt, im Prinzip ist so, wenn man russischer Oppositioneller ist, muss man sich entscheiden, ob man vom Ausland heraus wenig bis nichts bewirken kann oder sich halt in Lebensgefahr begibt und in Russland dann aktiv wird.
Genau, ja.
So hart muss man es dann wahrscheinlich formulieren. Also die Repression und die Härte, nach meinem Verständnis, haben auch mit dem Krieg gegen die Ukraine auch innerhalb Russlands irgendwie zugenommen. Ich glaube, das kann man sagen, oder? Dass da gegen Opposition nochmal härter vorgegangen wird als früher schon?
Genau, also es gab eine ganze Reihe von Verhaftungen, auch von, ich meine, die Opposition in Russland hat ja auch versucht, auch da vor Beginn des Krieges schon sich an die russischen Gesetze immer peinlich zu halten. Also das ist, da gab es keine, und keinen Anlass zu bieten, eben verhaftet zu werden. Und es gab dann mit Beginn des Krieges diese Gesetzgebung, dass Kritik an den russischen Streitkräften oder Verunglimpfung, wie es dann heißt, der russischen Streitkräfte, mit anderen Worten auch die Wahrheit darüber zu sagen, was Russland in der Ukraine tut, dass das eben mit Freiheitsstrafen bewährt wird. Und das hat zum Beispiel einige getroffen, weil sie das die Moment, wo man in irgendeiner Form auch sei es noch so harmlos kritisiert, was Russland in der Ukraine tut, kann daraus eben ein Fall gedreht werden. Und was man eben sieht, ist, dass seit Beginn des Krieges ist viel mehr, also die russische Justiz ist ja sowieso nicht, nicht wirklich, also es gibt natürlich die Gesetze, auf deren Grundlage Urteile gesprochen werden, aber die Frage, ob jemand verurteilt wird oder nicht, ist nicht davon abhängig, sondern ich weiß nicht, ob es ein Zitat von Stalin ist, aber es gibt diesen Spruch von, nenn mir einen Menschen und ich nenne dir einen Paragraphen. Also das heißt, da hat man eben gesehen, dass es dann, also alle, die sich in irgendeiner Form noch in der Vergangenheit auch versucht haben, Oppositionelle zu betätigen, dann plötzlich mit diesen Prozessen überzogen wurden, Medien verboten wurden. Also das hat massiv zugenommen. Die Strafen wurden auch viel, viel länger. Da ging es dann plötzlich um Jahrzehnte hin. Da geht dann, wo es vielleicht früher auch schon natürlich auch schon schlimm, aber wo es dann vielleicht um Monate oder Jahre hintergeht, dann ging, also das ist hat ganz eindeutig zugenommen, ja.
Und diese Veränderungen, haben die sich nur bezogen auf sozusagen den Umgang mit Opposition, mit Innenpolitik etc. oder hat sich auch innerhalb des russischen Führungszirkels etwas verändert? Wurden dort Personen ausgetauscht? Also was ja total präsent ist, das letztes Jahr, ich glaube im August war es, dass der Chef der Wagner-Truppe, Prigozhin, mal so einen Versuch gemacht hat, einen Marsch auf Moskau, das zurückgeschlagen wurde und ein paar Wochen später ist er halt mit dem Flugzeug abgestürzt. Der war ja Teil des, zumindest des militärischen Führungszirkels in gewisser Weise, wenn auch nicht Teil der Armee. Aber hat sich ansonsten noch sehr, sehr stark etwas verändert in der russischen Top-Elite? Oder sind die gleichen Leute aktuell aktiv, die auch vor 5 Jahren schon sozusagen die Macht hatten?
Es sind eigentlich größtenteils die gleichen. Und natürlich ist dann immer die Frage, ob man von einer Elite sprechen kann, wenn man vom Finanzminister, Zentralbankchefin, selbst vom Verteidigungsminister spricht, weil die eigentlich keine eigene individuelle politische Macht haben. Also die können auch jederzeit ausgetauscht werden und haben sich mit der Situation arrangiert, wurden vielleicht teilweise unter Druck gesetzt oder es wurde zumindest entschieden, dass sie nicht kündigen dürfen. Ich denke also, dass es bei einigen sicherlich schon den Wunsch gab, zumindest war bei einigen der Technokraten, die Wirtschaft managen in Russland, erkennbar nach Kriegsbeginn, dass sie davon ziemlich schockiert waren und auch wenn sie daraufhin dann geholfen haben, in Russland die Kriegswirtschaft aufzubauen und letztlich diesen Krieg auch voranzutreiben, sie haben sich eben damit arrangiert. Es gab sehr, sehr wenig Veränderungen in der Regierung beispielsweise. Es gab natürlich hier und da Veränderungen im russischen Militär. Wir denken beispielsweise an den General Surovikin, der mutmaßlich wegen seiner Unterstützung für Wagner dann für einige Zeit verschwunden war zumindest. Und das heißt, da gab es am ehesten noch im Umfeld von Wagner, den ich auch nicht als Teil der Elite sehen würde. Wagner war also ein zeitlang ein nützliches Instrument für Putin, weil er eben diese zwielichtige Organisation hatte. Also Wagner, das heißt Prigozhin, war letztlich ein Instrument. Er hatte diese Organisation Wagner aufgebaut, die eben für diesen Zweck in dieser Schwächephase der russischen Armee im Herbst 2022 vor allen Dingen in Bachmut eben zu kämpfen und auf Gefangene zurückzugreifen und so weiter, also letztlich einen sehr unappetitlichen Teil dieses Krieges zu führen. Dafür war er einfach sehr gut geeignet und hat darüber, das ist sicherlich aus heutiger Sicht, würde Putin vermutlich sagen, dass es ein Fehler war von ihm, dass er ihn hat so stark werden lassen. Und vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, dass Prigozhin so etwas Verrücktes machen würde, wie eben zu versuchen, auf Moskau zu marschieren. Das heißt, ja, also da als Elite würde ich ihn deshalb noch nicht sehen. Er war aber tatsächlich dann ein freier Radikaler mit seiner Privatarmee und die hat er dann am Ende nicht mehr im Sinne des Regimes eingesetzt.
Kann man sagen, dass außer Wladimir Putin es keine starke Persönlichkeit in Russland gibt, die eine gewisse Unabhängigkeit hat? Oder gibt es da einen, den ich jetzt übersehe?
Es ist tatsächlich so, dass Wladimir Putin die einzige Person ist, die in Russland zumindest aus Sicht des Normalbürgers politisches Ansehen genießen darf. Das heißt, in dem Moment, wo andere Figuren zu viel Profil bekommen, werden die in der Regel abgesägt. Also mindestens abgesägt von ihren Ämtern oder eben auch strafverfolgt. Das heißt, es ist Ziel der russischen Innenpolitik, also des Politik des Regimes, dass es eben keinen zweiten geben darf. dem man irgendetwas zutraut. Und das ist die Garantie für Putin, dass er auch dann eben bei Wahlen gewählt wird. Und das funktioniert eigentlich leider ganz gut. Also, dass verhindert wird, dass irgendjemand anders da ihn in den Schatten stellen könnte. Aber selbst auch nur in die Nähe davon zu kommen, ist eben in Russland schon gefährlich und wird eben systematisch unterbunden. Deshalb zum Beispiel sind diese alternativen Kandidaten, die jetzt bei der Präsidentschaftswahl zugelassen worden sind, waren alle sehr, sehr unappetitliche Figuren, die entweder schlimmste, sei es chauvinistische oder aggressive militaristische Rhetorik aufgefahren haben, wie eben Leonid Slutsky, einer der Ersatzkandidaten, oder einfach aussahen jetzt für den Wähler wie wie graue Mäuse, denen man überhaupt nicht zutraut, die nicht mal wirklich gerade aussprechen können, wie Davankov, auch ein alternativer Kandidat, oder wo es eben ein steinalter Kommunist ist, der in seiner Weise sicherlich als Schritt in die Vergangenheit wahrgenommen wird. Das heißt, es waren alles eben Figuren, wo klar war, die können auch nicht mal in die Nähe davon kommen, irgendwelche eigene Art von Reputation zu genießen. Es gibt dann auch keine, das gibt es auch in der Wirtschaft nicht in Russland. Das gibt es auch auch im Militär natürlich nicht. Die Welt der Geheimdienste ist intransparent. Da gibt es sicherlich Gestalten, die über mehr Einfluss verfügen als andere, aber das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. So in der Öffentlichkeit gibt es aber auf jeden Fall keine andere Figur.
Ja, und Sie haben gerade die Wirtschaft angesprochen. So Leute wie Roman Abramowitsch, der ja wahrscheinlich zu den bekanntesten Russen auch in Deutschland gehört, insbesondere weil er ja mal den FC Chelsea besessen hat. Was spielen die eigentlich für eine Rolle aktuell?
Ja, also er ist ja praktisch, lebt er eigentlich schon im Ausland de facto. Also er ist einer von diesen, also die er ist als auch als sogenannter Oligarch der 90er Jahre. Das heißt, das ist die Zeit, in der er aufgestiegen ist. Und er hat es geschafft, sein Vermögen über die Putin-Ära zu retten. Und dabei, die Voraussetzung dafür war, dass er letztlich auch seine Unternehmen in Russland aufgegeben hat, in dem Moment, wo das der Kreml wollte. Und sich ansonsten auch ja also nie politisch positioniert hat in irgendeiner Form. Und er hatte jetzt immer mal wieder, also das ist sozusagen Aussagen von Quellen, die man nicht so leicht überprüfen kann, aber er war wohl immer wieder auch in Bemühungen involviert oder wurde immer mal wieder gebeten zu vermitteln in verschiedenen Dingen, sei es am Anfang der Invasion eben Russland-Ukraine, sei es auch bei der Freilassung Nawalny, wurde immer wieder sein Name ins Spiel gebracht. Aber es ist ganz schwer zu beurteilen. Er hat auf jeden Fall keinen großen Einfluss in Russland. Wenn er irgendwas noch hat, hat er vielleicht noch Kontakte, die er aktivieren kann, wo er mit jemandem sprechen kann. Aber letztlich ist er da nur noch der Messenger, also ist nur noch der Briefträger und nicht mehr, hat praktisch keine, also da auch keine eigene Macht.
Ja, und Abramowitsch ist ja sozusagen, steht für Wirtschaft, auch wenn er jetzt dann viel seines Vermögens im Ausland hat, was da ja wiederum eingefroren ist, wahrscheinlich, zumindest irgendwie in großen Teilen. Also wahrscheinlich war er schon mal deutlich reicher, als er es heute ist. Aber davon mal abgesehen, zum Stichwort Wirtschaft, was man ja schon irgendwie immer wieder was so ein bisschen so durch die Medien geistert ist, Russland hat jetzt eine Kriegswirtschaft aufgebaut. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, im letzten Jahr, da war es noch so ein bisschen so, dass die russische Wirtschaft gestruggelt hat, dass sie mit den internationalen Einschränkungen sozusagen umgehen musste und da versucht hat, irgendwie einen Weg zu finden. Heute hört man hier und da mal, dass eigentlich die russische Wirtschaft ganz gut sich eingestellt hat auf die Situation, dass irgendwie ganz gut in Anführungsstrichen Kriegsgerät produziert wird und die Maßnahmen des Westens sozusagen, um Russland so ein bisschen einzuhegen, auch wirtschaftlich, nur bedingt funktioniert haben. Wie ist da Ihre Perspektive drauf?
Man kann erstmal sich ja einige Daten anschauen, die Russland so veröffentlicht und die aus meiner Sicht auch noch akkurat sind. Und da muss man einfach sagen, dass Russlands Wirtschaft ja im letzten Jahr relativ stark gewachsen ist. Also ich glaube, Das letzte Veröffentlichung des Statistikinstituts in Russland, Rostat, ist 3,6% Wachstum. Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund von der schrumpfenden Wirtschaft im Vorjahr passiert. Das heißt, es war teilweise auch nur eine Erholung. Aber es gibt eben einige Faktoren, die dafür sorgen, dass Russlands Wirtschaft sehr stark gewachsen ist. Das ist zum einen ein relativ hoher Ölpreis, der Russland immer hilft. Aber noch wichtiger ist eigentlich, dass Russland unglaublich viel Geld ausgibt für diesen Krieg und das wie eine Art Konjunkturprogramm wirkt. Also ein sehr, sehr großes Konjunkturprogramm. Es gibt also sozusagen da, also das Finanzministerium schiebt die Wirtschaft mit aller Kraft an. Die Ausgaben sind sehr stark gestiegen. Das führt nicht zu hohen Haushaltsdefiziten, weil der Ölpreis eben gerade recht hoch ist. Deshalb kann Russland sich das aktuell leisten. Wenn man jetzt, also das funktioniert und bedeutet auch, dass erstens die Arbeitslosigkeit in Russland sehr weit gesunken ist, weil Menschen in den Krieg gezogen werden, weil Menschen in die Rüstungsindustrie eingezogen werden, also da rekrutiert werden. Natürlich auch, weil Menschen das Land verlassen, aber das ist, glaube ich, nicht ein wesentlicher Faktor, sondern die Arbeitslosigkeit sinkt, ist jetzt unter 3% aktuell in Russland. Es gibt an vielen Stellen Arbeitskräftemangel. Und das heißt auch, dass die Löhne beispielsweise steigen. Gleichzeitig ist in Russland die Inflation also für unsere Verhältnisse sehr hoch. Wir haben jetzt aktuell 8% und knapp 8% Inflation in Russland und einen Leitzins von 16%, also sehr, sehr hohen Leitzins. Das heißt, wenn Sie jetzt in Russland einen Kredit aufnehmen wollen, dann haben Sie selten einen Zinssatz unter 20%. Und das ist natürlich schon, also das soll die Inflation eben im Zaum halten, die letztlich auch ausgelöst wurde durch diese massiven Kriegsausgaben. Die Kriegsausgaben führen zu einer Steigerung der Kriegsproduktion. Das ist, denke ich, also kann man auch sehr gut zeigen, gibt da auch Statistiken zu. Natürlich kann man es auch einfach sehen daran, was Russland so in dem Krieg in der Ukraine auffährt. Es gibt da auch Schwierigkeiten noch. Es gibt Schwierigkeiten, bestimmte Dinge zu beschaffen. Aber Russlands Kriegsindustrie ist relativ stark in Russland nur von russischen Zulieferungen abhängig und deshalb ein Stück weit autark. Es gibt zwar Komponenten, die man braucht von außen, aber die werden tatsächlich größtenteils weiterhin über Drittländer bezogen. Das heißt, es sind ganz viele westliche Chips beispielsweise in russischen Waffen verbaut, aber diese Chips werden dann über China importiert oder über andere Staaten. Um die Rüstungsproduktion auszuweiten, braucht Russland natürlich auch Maschinen und das sind dann teilweise auch deutsche Maschinen und auch Teile für Maschinen, um die am Laufen zu halten. Und die werden eben größtenteils dann über die Türkei beispielsweise bezogen. Also das heißt, es gibt so ein Netzwerk der Sanktionsumgehung. Das heißt nicht, dass die Sanktionen wirkungslos sind. Das heißt aber, dass sie das nicht stoppen können. Sie können es nur verlangsamen, dass Russland eben seine Produktion ausweitet und eben dadurch auch die Fortsetzung des Kriegs möglich ist. Bei den Sanktionen auf russische Exporte ist ja vor allem das Öl, das sanktioniert wurde. Und da ist man immer ein bisschen in der Klemme, weil auf der einen Seite natürlich die Einnahmen Russlands fallen sollen, auf der anderen Seite soll Russland weiterhin Öl exportieren, damit es keinen Mangel gibt auf dem Weltmarkt. Und dafür hat man sich jetzt ja dieses Instrument des Ölpreisdeckels ausgedacht, dass Russland eben nur noch Öl verkaufen soll unter einem bestimmten Preis von $60. Aber dieser Preisdeckel hat im letzten halben, dreiviertel Jahr eben nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, Russland verkauft de facto Öl für mehr. Und das funktioniert, weil Russland eigene Logistik aufgebaut hat, wie es dieses Öl nach Indien und China bringt. Logistik, die nicht auf westliche Dienstleister wie Versicherungen, Finanzierung durch westliche Unternehmen und so weiter zurückgreift. Und dadurch ist der Zugriff dieses Ölpreisdeckels verloren gegangen. Es gibt Versuche, das auch zu bekämpfen. Und es gibt auch weiterhin Rabatte, die Russland einräumen muss, um sein Öl zu verkaufen. Dadurch verliert Russland in meiner Schätzung über $1 Milliarde jeden Monat. Das ist natürlich viel, aber es ist angesichts der aktuellen Ölpreise eben nicht wahnsinnig viel. Also das ist Russland, gesamte Exporteinnahmen liegen bei ungefähr $30 Milliarden pro Monat. Und da sieht man eben, dass es einen Unterschied macht, aber keinen, der Russland diesen Krieg aufhält. Und so ist insgesamt die Wirkung der Sanktionen durchwachsen und teilweise auch schwerer zu zeigen. Und teilweise ist sie größer, als es aussieht, aber letztlich für das wesentliche Ziel, nämlich Russlands Angriff zu verlangsamen, sind die Sanktionen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren aus meiner Sicht kein ausreichendes Mittel. Das wird nicht gelingen damit, auch wenn es schon wichtig ist, dass es diese Sanktionen gibt. Und auch wenn sie in 5 bis 10 Jahren in einer strategischen Perspektive schon einen Unterschied dabei machen, wie stark Russland ist und wie dominant Russland sein kann auf dem europäischen Kontinent.
Wenn ich das so versuche einzuordnen, würde ich sagen, der hohe Ölpreis finanziert den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Jetzt nicht direkt, aber dann indirekt. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wenn ich darauf gucke, wie wir in Deutschland oder in Europa oder in den USA diskutieren über die Waffenlieferungen zum Beispiel in die Ukraine, wer hat wie viel Waffen zur Verfügung gestellt, dann ist ja eine Maßgröße, ist dann immer, was haben diese Waffen gekostet, also wie viel Milliarden Euro hat der Westen in Anführungsstrichen investiert in die Verteidigung der Ukraine. Und wenn man mal andersrum schaut, also einmal wäre es ja mal, wenn man jetzt sich so eine ganz einfache Rechnung macht und irgendwie das ganze Geld, was Russland für den Krieg ausgibt, wenn sie das alles in Bildung, Innovation, friedliche Wirtschaft etc. investieren würden, dann wären sie wahrscheinlich relativ schnell eine führende Wirtschaftsnation auf der Welt, mit allem, was es da Positives irgendwie zu holen gäbe. Aber das sieht man im Kreml anders und investiert halt in den Krieg. Können Sie sagen, wie viel dort in den Krieg investiert wird? Also was kostet Russland der Krieg rein monetär?
Das kann man eigentlich ganz gut schätzen, auch wenn es da eine gewisse Grauzone gibt, weil nicht alles Ausgaben sind, die im Haushalt anfallen. Also in diesem Jahr ist im russischen Haushalt geplant, rund 11 Billionen Rubel für Verteidigung auszugeben. 10,7 oder 10,6 sind es. Und dazu kommen noch Ausgaben, die auch über den Haushalt laufen, in der Höhe von 2 bis 3 Billionen Rubel, die in anderen Kategorien, die nicht im Verteidigungshaushalt sind in Russland. Das heißt, man schaut dann so an auf 13, 14 Billionen Rubel. Wenn man das jetzt erstmal mit der ganz normalen Wechselkurs umrechnen würde, dann wären das eben 130, 140 Milliarden Euro. Also man kann es dann, wenn man es durch 100 teilt eben, das ist der Wechselkurs zum Euro, zwischen dem Rubel aktuell. Allerdings ist der Wechselkurs an der Stelle nicht die richtige Umrechnungsgröße, weil die Preise in Russland eben andere sind. Und deshalb gibt es andere Arten von Wechselkursen, also diese Kaufkraftbereinigt oder Kaufkraftparität heißt das dann. Also wenn man das damit umrechnet, kommt man eben also Dimensionen von 300, vielleicht 400 Milliarden Euro, die Russland jedes Jahr aktuell eben oder in diesem Jahr für den Krieg ausgibt oder für das Militär insgesamt. Ein Großteil davon für den Krieg. Es gibt natürlich immer, das Militär kostet ja auch vor dem Krieg etwas. Und das ist natürlich, also dieser Preis spiegelt wieder, wie viel Russland eigentlich, also das ist sozusagen, wie viel Russland eigentlich damit beschaffen kann. Es berücksichtigt eben die Preise in Russland.
Wenn ich da kurz einhaken darf, vielleicht zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja in Deutschland 2022 einen Sonderhaushalt für die, ich sag mal so, Ertüchtigung der Bundeswehr aufgestellt, in ein Sondervermögen, glaube ich, heißt es ja offiziell, von 100 Milliarden Euro, was über, ich glaube, 3, 4, 5 Jahre ausgegeben werden soll, um die Bundeswehr zu modernisieren. Das heißt, wenn man mal, dass Russland jetzt zwischen 300 und 400 Milliarden Euro ausgibt für den Krieg, dann ist das Faktor, weiß ich, 12, 13, 14 mehr als Deutschland pro Jahr in die Ertüchtigung der Bundeswehr steckt. Also einfach nur, um mal die Relation zu zeigen, wie massiv Russland da dann auch irgendwie finanziell investiert. Wobei, wenn man halt auf so einen Krieg guckt und dann irgendwie Euro- oder Dollarzahlen dran schreibt, ist das ja schon irgendwie auch ein bisschen makaber. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil Menschenleben kann man ja eigentlich nicht bezahlen. Oder kann man nicht bezahlen, nicht eigentlich. Gibt es Berechnungen bei Ihnen, wie lange Russland diesen Krieg in der Form durchhalten kann, ohne halt die Ukraine zu besiegen? Also können die das noch ein Jahr machen? Können die das noch 5 Jahre machen? Kann man das berechnen?
Naja, eine klare Berechnung kann man da nicht anstellen. Und das, also ist aus meiner Sicht seriös unmöglich, weil diese ganzen Prozesse nicht, das sind letztlich keine naturwissenschaftlichen Prozesse, sondern es geht auch um Menschen und ihre Reaktionen und auch um komplexe Wirtschaftssysteme. Und da spielen noch externe Faktoren eine Rolle, wie eben der Ölpreis beispielsweise, die darüber mitentscheiden. Aus meiner Sicht, also das, was Russland in den letzten 2 Jahren getan hat und geopfert hat für diesen Krieg, ich denke, das könnten sie auch nochmal auch auf jeden Fall 1-2 Jahre fortsetzen. Trotzdem gibt es aus meiner Sicht da eine Grenze, wenn die Ukraine jetzt in der Lage wäre, sich sehr erfolgreich zu wehren, eben mit einer wirklich guten Ausstattung mit Waffensystemen, dann wird das Ganze, wird in der Ukraine eben, dann wird es so kostspielig für Russland, Fortschritte zu machen, eben also im Sinne von die Ukraine zurückzudrängen. Also der Angreifende braucht ja immer eine Überlegenheit und setzt sich auch letztlich eine größere Gefahr aus. Wenn man dann Stellungen versucht einzunehmen, gibt das größere Opfer beim Angreifer. Dass es irgendwann für Russland eben zumindest eine gewisse Zeit lang sehr schwierig sein würde. Das heißt, den Krieg in dem jetzigen Umfang auf 5 Jahre fortzusetzen, das halte ich für Russland auch für schwierig, weil wir eben jetzt schon auch, es gibt schon eben diese Probleme bei der Mobilisierung auch in Russland. Es gibt in Russland auch, das darf man auch nicht unterschätzen, Grenzen dieser Rüstungsproduktion, die eben darauf beruhen, dass es da begrenzte Vorräte gibt an alten Fahrzeugen, die man aufmöbeln kann. Russland stellt ja die Panzer aktuell nicht neu her, sondern verwendet dann eben die Komponenten und Teile und sozusagen den Körper von alten Panzern und baut daraus eben neue zusammen oder restauriert die. Und diese Lager, es gab dazu einen Bericht vor kurzem eines englischen Think Tanks Russi, die geschätzt haben, dass 2025 bis 2026 Russland da in massive Probleme reinläuft, weil diese Lager dann eben geleert sind. Und da gibt es ganz interessante Forschung zu. Also es gibt Leute, die Satellitenfotos untersuchen von diesen Parkplätzen, gigantische Parkplätze, wo dann eben hunderte von Panzern oder Artilleriefahrzeugen stehen, wie die sich schon in den letzten 2 Jahren geleert haben. Und da ist klar, dass es irgendwann eine Grenze gibt, wo es dann deutlich schwieriger wird, den Krieg auf dem aktuellen Niveau fortzuführen, auch für Russland.
Ja, gibt's denn oder versuchen Sie Szenarien zu entwickeln, wie Russland aussieht, meinetwegen, wenn die Ukraine einfach sich mächtiger wehren kann und die Kriegskosten so hoch treibt, dass es für Russland nicht mehr akzeptabel ist, oder auch den negativen Fall, wenn Russland die Ukraine schafft, komplett zu besetzen, wie das Land dann aussieht. Also ich vermute, im letzteren Fall macht Putin halt irgendwie, konsolidiert er seine Macht und schaut dann weiter. Im ersteren Fall, sprich irgendwie, wenn der Krieg nicht siegreich oder vielleicht sogar auch als etwas endet, was man als Niederlage interpretieren kann, also mit einem Rückzug aus der Ukraine zum Beispiel, dann könnte es vielleicht auch für Putin brenzlig werden? Also gucken Sie solche Szenarien an?
Das ist schwierig vorherzusagen. Ich denke auf jeden Fall, dass es unter Putin so etwas wie ein Stopp des Krieges mit Eingeständnis, sei es auch nur indirekt, einer Niederlage nicht geben wird. Das heißt, das ist einfach, wenn man sich anschaut, wie Putin auch in den Jahren vor dem Krieg oder in den letzten 20 Jahren, wie er Politik macht, wäre das aus meiner Sicht für ihn schwierig. Und der Krieg ist aktuell mit eine Säule geworden, eben auch des russischen Machterhalts, dass der Krieg stattfindet in der Form, in dem Moment, wo der Krieg vorbei wäre, würde das in Russland möglicherweise auch in der Machtvertikale dann Zerfallserscheinungen auslösen. Das ist auch ein starkes disziplinierendes Element, so dass dieser Krieg stattfindet und dass Putin eben darauf alles zuspitzen kann in seiner Politik und Leute, die eben dann nicht komplett gehorchen, eben sehr schnell auch angesichts dieses Krieges dann eben mit diesen Argumenten beseitigen kann, dass aktuell Russland eben zusammenhalten muss und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht wird Putin diesen Krieg nicht beenden, auch wenn es jetzt für die russische Armee erstmal schlechter läuft. Aber es würde dann es gäbe nach und nach eine Schwächung und eventuell, also zumindest was auftreten würde, wären es schwierige Zielkonflikte. Das Einzige, was Putin dazu bewegen könnte, den Krieg zu beenden, ist, wenn der Krieg selbst sein politisches Überleben gefährdet. Das kann schon passieren, aber wie solche Szenarien dann genau aussehen, ist schwer zu sagen, weil es dann eben darum geht, also was tun vielleicht andere in Russland, die, wenn sie Gelegenheitsfenster sehen, um irgendein alternatives Machtzentrum aufzubauen, also das ist aktuell wirklich nicht existent, aber wenn wir uns vorstellen, jetzt in 2 Jahren, der Krieg läuft wirklich schlecht und es überzeugt einfach niemanden, was Putin an Durchhalteparolen von sich gibt. Das wäre Jeff für ihn persönlich auf jeden Fall problematisch, aber er wird auf jeden Fall nicht aufhören, diesen Krieg zu kämpfen. Ich glaube, da ist er jetzt festgelegt. So. Was passieren würde, wenn Kiew letztlich unter die Kontrolle der Russen gerät, ist natürlich also auch keine schöne Situation im Sinne von friedlich. Ja, also das nicht schön ist, dass sozusagen das unglaublich, also den Westen eine tiefe Krise stürzen würde, ist sowieso klar. Der Westen hat sich darauf committed, das zu verhindern, und es wäre sozusagen eine unglaublich große Krise für die EU, für die NATO, ganz unabhängig davon, wer in den USA Präsident ist. Also das mag man sich nicht vorstellen, aber es würde auch in der Ukraine nicht zu einem Frieden führen. Wir hätten dann wahrscheinlich so einen Partisanenkrieg. Es gab eine sehr blutige Situation weiterhin und eine sehr instabile Situation. Und natürlich ist es dann auch eine Frage der Zeit, bis Russland in die Moldau in Moldau einmarschiert. Das wäre einfach, also der Krieg wäre da nicht vorbei, will ich damit sagen. Das würde weitergehen, auch wenn Russland es schaffen würde, Kiew einzunehmen oder die Kontrolle über Kiew zu gewinnen.
Ein Szenario, was ja, oder nicht unbedingt ein ganz konkretes Szenario, aber ein Schreckensbild sozusagen für den Westen ist ja, dass Russland auch eine Gefahr für die NATO oder die EU letztendlich darstellt. Und dazu habe ich jetzt also ganz konkretes Szenario tatsächlich, also ein Beispielszenario irgendwie gelesen. Es gibt so die sogenannte Suwalki-Lücke. Das ist irgendwie ein schmaler Streifen von Polen zwischen Weißrussland und der russischen Enklave Kaliningrad liegt. Und das in diesem Szenario wurde beschrieben, dass Putin vielleicht sagen könnte, Mensch, die russische Bevölkerung in Kaliningrad, die wird von Polen sozusagen vom Leben abgeschnitten. Deshalb müssen wir einen Korridor schaffen zwischen Weißrussland und Kaliningrad, und dann machen wir diese Suwalki-Linie zu oder Lücke zu, und damit würde Russland Polen angreifen, wäre auf polnischem Territorium, und damit wäre sozusagen der NATO-Beistands, wie sagt man, die Beistandssituation ausgelöst. Mhm. Wenn man das so liest, dann macht einem das natürlich schon so ein bisschen Angst, weil wenn Polen angegriffen wird, dann würden die NATO-Staaten da letztendlich unterstützen müssen. Und das würde Krieg auch dann für die NATO bedeuten. Wie realistisch halten Sie so ein Szenario? Also die Suwalki-Lücke ist halt nur mal so ein Beispiel. Da gibt es ja auch andere, dass man meinetwegen in Litauen und Lettland einmarschiert, beispielsweise von russischer Seite. Auch das wird ja hier und da mal diskutiert. Wenn Sie auf Ihre Forschung gucken, glauben Sie, dass das tatsächlich ein realistisches Szenario ist, also dass Putin tatsächlich sagt, die baltischen Staaten, die werde ich jetzt mal wieder eingemeinden, auch auf die Gefahr hin, tatsächlich sich mit dann auch in einem heißen Krieg mit der NATO anzulegen?
Also zu diesen militärstrategischen Fragen forsche ich nicht so viel, aber die Frage, ob Putin das riskieren würde, davon müssen wir inzwischen ausgehen. Also das ist vielleicht kein Szenario, was wir jetzt in diesem Jahr für realistisch halten. Es ist vielleicht ein Szenario, das wir in 2-3 Jahren für realistisch halten müssen, wenn die Glaubwürdigkeit der NATO untergraben wird. Es kann nämlich sein, dass es erstmal einfach einen Aufmarsch gibt russischer Truppen an der Grenze zu Polen oder zum Baltikum. Ähnlich wie es das vor der Invasion in die Ukraine gab. Und auch dann schon wäre die Frage, wie reagieren die NATO-Staaten? Gibt es da ein überzeugendes Signal an Moskau, dass dort deutsche Soldaten, ich meine, deutsche Soldaten sind ja im Baltikum stationiert, andere amerikanische Soldaten kämpfen und sterben werden, um diese Staaten zu verteidigen. Und wenn dieses Signal ausbleibt oder nicht überzeugend genug kommt, dann wird Putin das versuchen. Das ist klar. Also weil das letztlich den Zerfall der NATO herbeiführen würde, es würde praktisch die NATO zerstören, weil die NATO letztlich auf der Glaubwürdigkeit dieses Versprechens beruht, dass im Bündnisfall alle der einen Nation zur Seite stehen. In dem Moment, wo das weg ist oder in Frage gestellt ist, existiert die NATO eigentlich nicht mehr oder hat sie keine Abschreckungskraft mehr. Dann ist jedes Land auf sich allein gestellt, und das ist natürlich Putins Traum, in diese Situation zu geraten. Und deshalb ist es aus meiner Sicht, und er wird versuchen, zumindest das zu testen, denke ich. Davon müssen wir ausgehen. Und Und darauf müssen wir uns einstellen.
Das heißt, im Prinzip, wenn ich mich mal versuche, da reinzuversetzen, die Situation ist, der Krieg in der Ukraine geht weiter, die internationalen Waffenlieferungen lassen meinetwegen nach, es entsteht in Moskau das Gefühl, also richtig, irgendwie steht der Westen nicht mehr an der Seite der Ukraine, und dann testet man mal, wie sieht's irgendwie im Baltikum aus, wie sieht's in Richtung Polen aus, und dann, um das Ziel, die NATO komplett zu diskreditieren, zu erreichen, müsste Russland ja gar nicht irgendwie komplett Polen oder so besetzen, sondern es muss nur einen Zwischenfall geben, wo russische Soldaten meinetwegen die 100 Kilometer der Suwalki-Lücke besetzen, was, ich sag mal so, natürlich ein ganz, ganz großer Zwischenfall wäre, aber es wäre nicht sowas wie, ich besetze ein Land, und wenn dieser Dominostein fällt, aus Perspektive Putins, würde dann die ganze NATO fallen. Sozusagen. Also davon muss man ausgehen, dass da sich solche Gedanken gemacht werden.
Das auf jeden Fall. Also die naheliegenden Zwischenfälle sind eigentlich Angriffe auf Lager, Reparaturstätten und so weiter für Waffen, die in die Ukraine geliefert werden sollen, die sich beispielsweise auf polnischem Territorium befinden. Sowas wäre erstmal noch naheliegender. So eine Besetzung dieser Suwalki-Lücke, das ist wirklich schon ein Extremszenario. Das braucht es nicht, das kann sein, aber das braucht es nicht, um eben die Glaubwürdigkeit der NATO zu testen. Dafür reicht es eben aus, einen kleinen, in Anführungszeichen, begrenzten Angriff durchzuführen, den man vielleicht auch in irgendeiner Form so begründet, dass es darüber Diskussionen gibt im Westen, ob das jetzt wirklich Bündnisfall ist oder nicht. Also das heißt, diese spaltende Wirkung eines solchen Angriffs ist, glaube ich, also wäre dann das erstmal das intendierte Ziel. In dem Moment, wo die NATO nicht mehr glaubwürdig ist, in dem Moment, wo niemand mehr daran glaubt, dass deutsche Soldaten ins Baltikum gehen, um da die Länder zu verteidigen, können diese Länder überhaupt nichts der russischen Armee entgegensetzen, und eben kann Putin sie ohne Probleme einnehmen. Also das wäre dann aus russischer Sicht natürlich das Ziel, oder zumindest kann man auch vorher schon sagen, dass in dem Moment, wo diese Staaten wissen, dass sie nicht mehr von der NATO unterstützt werden, würden sie vermutlich auch, würde es da auch schon politische Veränderungen geben. Also würde es da auch schon, also wäre die Politik da nicht mehr frei unter der Bedrohung einer russischen Invasion. Und das wird Putin aus meiner Sicht testen in einem Szenario, wo jetzt die Ukraine nicht mehr die unmittelbare Herausforderung für ihn ist, wie aktuell. Also es bindet ja aktuell einfach noch die gesamte Kraft des russischen Militärs, und natürlich auch in einem Szenario, wo Europa sich dann vielleicht ein Stück weit selbst zerfleischt über diese Schwäche oder über eine Niederlage in der Ukraine, wo vielleicht Trump an der Macht ist und da auch die Amerikaner sich sehr stark zurückziehen aus Europa. In so einem Szenario bin ich mir ziemlich sicher, dass er das versuchen würde, ja.
Das bringt mich tatsächlich zu zwei weiteren Fragen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, leider Gottes, aber die zwei Fragen möchte ich sehr gerne noch loswerden. Das eine ist, Sie haben gerade Trump angesprochen und das Thema sozusagen Glaubwürdigkeit der NATO. Wie schaut Ihrer Meinung nach Wladimir Putin auf die kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA? Und also wenn man so die Medienberichte irgendwie durchschaut, manchmal hat man so das Gefühl, dass die Medien so berichten, so Putin und Trump so wie zwei Kumpels. Ja, irgendwie so richtig kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. Aber wie ist das Verhältnis zwischen den beiden?
Es gab ja schon eine Amtszeit von Trump, und da war es schwierig. Ich glaube, dass Putin sich wünscht, dass Trump gewinnt. Das ist ziemlich offensichtlich, aber es hat nicht den Grund, dass Putin, glaube ich, also damit rechnet, dass es dann ein super enges Verhältnis wird zwischen ihm und diesen und Trump, sondern Putin wünscht sich Trump, weil Trump eben auch die Vereinigten Staaten schwächt, weil es da dann auch so innere Zerwürfnisse geben würde und viel Konflikt und Polarisierung und einfach die Handlungsfähigkeit der Vereinigten Staaten dadurch begrenzt werden würde. Und die Vereinigten Staaten sind für Putin der Endgegner. Und deshalb wünscht er sich natürlich, dass das passiert. Wenn man jetzt mal zurückschaut auf die Zeit zwischen 2016 und 2020, dann war das für Russland keine gute Zeit, oder war es keine Zeit, in der die Amerikaner besonders oder die amerikanische Politik besonders russlandfreundlich war. Es lag natürlich daran, dass der amerikanische Kongress versucht hat, Trump einzuhegen und zu stoppen. Es gab zwei recht frühe Aufeinandertreffen zwischen Trump und Putin, aber die waren eigentlich ein Desaster. Die haben eigentlich waren für das Verhältnis eher kontraproduktiv, haben für sehr viel Backlash, also Widerstand in der Folge gesorgt, und das hat nicht gut funktioniert. Und es gab eben auch unter Trump, gab es zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine, jetzt keine im aktuellen Ausmaß, aber gab es. Das waren Waffenlieferungen, die unter Obama noch nicht möglich waren. Unter Trump wurde es dann gemacht. Es gab sehr harte Sanktionen gegen Russland unter Trump. Es gab Sanktionen natürlich auch gegen Nord Stream 2. Also das heißt, die Trump-Zeit war für aus russischer Sicht keine sehr gute Zeit. Das heißt, der Grund, aus dem Trump aus Russlands Sicht jetzt der bevorzugte Kandidat ist, ist nicht, dass man hofft, mit ihm gut klarzukommen, sondern einfach, dass man sich von ihm verspricht, dass er die USA schwächt.
Ah, okay, also da lag ich mit dem Kumpels Beispiel dann völlig falsch, völlige Missinterpretation. Mag auch daran liegen, dass das zwei so Egos sind, die da unterwegs sind.
Man kann das schon, also man, ist es schon nachvollziehbar, weil, also das verbindet ja auch bei etwas. Beides sind letztlich Gestalten, die an autoritären Regierungsstil glauben oder autoritäre Charaktere sind. Beides sind, beide haben keine Skrupel wegen Menschenrechten etc. Beide haben ein relativ zynisches Bild der globalen Politik und sind ja glauben nicht an Bündnisse, sondern eigentlich nur an das Überleben des eigenen Staates und so weiter. Es gibt da schon Gründe, aber aus russischer Sicht ist Trump eben schwach und inkompetent und erratisch und einfach auch nicht in der Lage, eine geordnete Außenpolitik zu machen und deshalb auch nicht unbedingt ein Gegenüber, mit dem man dann beispielsweise einen großen Deal machen kann. Also das ist aus meiner Sicht für Putin kein Szenario. Deshalb wünscht man sich dieses unkontrollierte, zerstörerische Element in der amerikanischen Politik, aber rechnet nicht damit, dass es irgendetwas an der amerikanischen Russlandpolitik unmittelbar ändert. Natürlich würde die Hilfe durch die Ukraine eingestellt, aber kann man natürlich die Frage stellen, ob das nicht jetzt auch schon der Fall ist.
Ja, der amerikanische Kongress blockiert ja gerade relativ große Waffenlieferungen, die der aktuelle Präsident in die Ukraine geben will. Also da wird schon weniger geliefert. Ein Player, den wir heute noch gar nicht beleuchtet haben, und das ist sozusagen so der letzte Abschnitt, den ich gerne noch kurz mal mit Ihnen sprechen wollen würde, ist China. Also wir haben über die EU gesprochen. Was bedeutet das für die EU und Deutschland? Wie ist das Verhältnis zu den USA? Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Hauptstadt, aus der auch ganz genau auf die Ukraine geschaut wird, halt Peking ist. Vor dem Hintergrund des potenziellen Taiwan-Konflikts. Wenn ich jetzt mal schildere, und vielleicht können Sie sagen, ob ich da richtig liege, das Verhältnis zwischen China und Russland ist eigentlich ein ganz gutes. In China wünscht man sich auch, dass Russland mit der Besetzung der Ukraine in Anführungsstrichen davonkommt, weil man dann sieht, okay, der Westen ist nicht so konsequent, man könne auch Taiwan besetzen, was Teil Chinas ist in der offiziellen Sprachregelung in China. Das tut man dann und dann im Nebensatz gibt's in Europa und sonst im Westen halt keine oder nicht mehr ausreichend Mikrochips und unsere Wirtschaft geht den Bach runter, aber das ist nur ein Nebenaspekt. Deshalb liege ich richtig damit, wenn ich sage, Peking guckt ganz, ganz interessiert auf die Ukraine und wünscht Russland auch den Erfolg, als einen Teil der Frage. Und der zweite Teil der Frage ist, hat sich das Verhältnis zwischen Peking und Moskau in den letzten zwei Jahren stark verändert, in Klammern Drohung mit dem Atomschlag, oder sie stehen die Seite an Seite und alles ist gut?
Ja, also erstmal stimme ich Ihrer Analyse soweit zu. Das ist auf jeden Fall im chinesischen Interesse, dass Putin da nicht scheitert. Aus meiner Sicht ist China schon daran interessiert, dass der Westen in diesem ganzen Krieg auch letztlich schwach aussieht. Auch wenn China nicht daran interessiert ist, dass das Ganze jetzt sich zu einem riesigen Krieg ausweitet. Das heißt, also es gibt da, glaube ich, schon noch ein Interesse, dass es nicht zu sehr eskaliert. Aber letztlich ist es noch wichtiger, dass Russland da eben nicht als Verlierer hervorgeht aus diesem Krieg, weil das natürlich wieder das Ansehen und die Einigkeit von NATO, EU, auch die Reputation und das Ansehen der Rest der Welt, des Westens stärken würde. Das will natürlich China nicht. China ist deshalb auch ein sehr wichtiger Unterstützer Russlands, vor allen Dingen wirtschaftlich. Es werden zwar keine Waffen geliefert, zumindest nicht im großen Stil, aber es wird ansonsten alles geliefert, was Russland braucht, um Waffen herzustellen. Das ist eigentlich auch ziemlich, das ist die Positionierung Chinas ziemlich eindeutig. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, inwiefern das die Kalkulation mit Bezug auf Taiwan beeinflusst. Aber ich denke auch, dass ein sozusagen schwächere schlechte Reputation des Westens das eher wahrscheinlicher macht, natürlich. Was das Verhältnis zwischen Russland und China betrifft, ist das natürlich deutlich, also aus russischer Sicht, jetzt überlebenswichtig geworden. Vorher war das vielleicht eher so ein Balancing-Partner, also jemand, auf den man zurückgreift, wenn es mit dem Westen schlecht läuft. Jetzt ist es die einzige Option. Und das Verhältnis ist deshalb, also Russland hat da, es ist sozusagen ein klares Senior-Junior-Partner-Verhältnis, das ist auch klar. Russland muss letztlich, wenn China irgendwas fordert, dem sich eigentlich auch beugen. Wobei China auch nicht alles fordern kann, denke ich. Aber China ist auch nicht daran interessiert, alles zu fordern. Also China möchte jetzt auch nicht Druck ausüben auf Putin in der aktuellen Situation, weil für China eben das Überleben, das politische Überleben Putins so wichtig ist, als Garant der chinesisch-russischen Beziehungen. Das Verhältnis ist eher teilweise schwieriger geworden von dem, was man so hört, trotzdem. Also China war zumindest im ersten Jahr nicht begeistert über diese massive Eskalation von Russland, weil es auch China eine schwierige Situation gebracht hat teilweise, dass ja China ist ja wesentlich viel stärker abhängig vom Westen wirtschaftlich als von Russland. Russland ist ja ein wirtschaftlicher Zwerg, auch für China. Es ist ja, also es hat ja auch erstmal dazu geführt, dass der Westen sehr viel einiger war und also sehr viel stärker eigentlich war in den ersten anderthalb Jahren zumindest. Es kann sich da leider umkehren, muss man auch sagen, wenn das jetzt schlecht läuft. Aber deshalb war China auch erstmal, ja, also was ich zumindest so höre, war es erstmal auch nicht einfach. Und da ist es auch in der Kooperation hat es da geknirscht auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass China von Russland verlangt, diesen Krieg einzustellen, oder dass China auch jetzt wirklich maßgeblich Einfluss darauf nehmen könnte. Das ist einfach was, wo Russland sich aus meiner Sicht nicht reinreden lässt und eher sogar noch in Kauf nehmen würde, dieses Land als Partner zu verlieren und dann eben noch weiter wirtschaftliche Schwierigkeiten zu haben, als eben jetzt beispielsweise mit dem Krieg aufzuhören. Bei den Nukleardrohungen ist etwas schwer. Ich meine, aus meiner Sicht finden die eigentlich weiterhin statt. Putin hat ja jetzt schon wieder darüber gesprochen. Das ist immer so ein bisschen doppeldeutig bei Putin. Er thematisiert dann wieder immer Atomwaffen, um dann im gleichen Satz zu sagen, dass natürlich Russland das nicht plant, aber auf der übergeordneten Ebene hat er es halt eben schon wieder thematisiert und reden wieder über Atomwaffen. Und das ist wohl eigentlich das übergeordnete Ziel, dass es immer auf der Tagesordnung bleibt und damit auch eine Drohung bleibt im Hintergrund. Das heißt, aus meiner Sicht haben diese Drohungen nicht aufgehört. Und wenn sie abnehmen aktuell, liegt das wohl eher daran, dass Russland es sieht oder denkt, dass es für Russland aktuell besser läuft militärisch und dass sie diese Drohungen vielleicht gar nicht mehr so sehr brauchen, wie vielleicht noch vor einem Jahr, wo der Westen eben sehr viel mehr Waffen an Russland geliefert hat.
Ja, vielleicht letzte Frage, die mir gerade so da durch den Kopf geht. Alles, was wir beschrieben haben, lässt ja nicht darauf hoffen, dass die Situation kurzfristig besser wird. Wir haben jetzt explizit ja auch mit Ihnen als Russland-Experten auch über Russland gesprochen und nicht über die Ukraine, wo man ja irgendwie nochmal sagen muss, da ist ja das hauptsächliche Leid dieses Krieges. Das heißt, es gibt jetzt kein, ich sag mal, so ganz realistisches Szenario, dass meinetwegen dieses Jahr der Krieg aufhört und sich alles zum Guten wendet. Allerdings, Putin ist ja jetzt auch schon 71. Das ist noch nicht ganz alt, aber irgendwann wird die Biologie sozusagen dem Ganzen auch ein Ende bereiten, zumindest in Moskau, im Kreml. Gibt's da Szenarien, die man sieht, wo man erkennen kann, wenn Putin morgen irgendwie vom Schreibtischstuhl fällt mit Herzinfarkt, wer da potenzieller Nachfolger ist oder wie es dann da weitergeht? Oder ist man im Westen eher so, dass man sagt, wir drücken die Daumen, dass Putin möglichst bei allem Schlimmen, was er tut, aber möglichst jetzt nicht irgendwie der Schlag trifft, weil wenn das passiert, dann bricht totales Chaos aus und dann haben wir noch viel größere Probleme, obwohl wir uns das heute eigentlich gar nicht vorstellen können.
Ja, also ich glaube, das muss schon klar sagen, dass ein Ende der Amtszeit Putin, wie auch immer sie eintritt, Vorteile hat, eigentlich nur Vorteile. Es gibt sehr wenig Szenarien, in denen die Probleme danach größer werden. Man kann sich Szenarien ausdenken, in denen es ein sehr starke innere Machtkämpfe gibt. Aber wir sind ja schon in einer Situation, wo mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht wird, in dem wir einfach ein Regime haben, was alles, was es hat, investiert, um einen Krieg zu führen, der sich auch gegen uns richtet. Und Es ist, also aus dem Grund, aus meiner Sicht wäre ein Ende der Amtszeit Putins, wie auch immer, sei es durch die biologische Uhr, vorteilhaft, weil auch der Krieg für Russland natürlich sehr kostspielig ist. Und es ist für einen neuen Präsidenten eine natürliche Möglichkeit, sich zu distanzieren und eigenes Profil zu gewinnen, an der Stelle vielleicht eine etwas andere Politik zu verfolgen. Und beispielsweise dieses Sterben der russischen Soldaten auch zu beenden, mit dem Verweis, dass es da vielleicht, also natürlich wird es keine freiwillige Rückgabe von Territorien oder so etwas geben, aber zumindest zu sagen, wir müssen jetzt mal hier diesen Krieg aufhören. Das kann Putin nicht mehr, Nachfolger könnte das. Und gerade wenn der Krieg nicht gut läuft oder wenn sozusagen diese Verluste für Russland immer schwieriger und größer werden, dann ist das eine Möglichkeit. Und Nachfolger brauchen solche Möglichkeiten. Und die Möglichkeit oder die Perspektive, dass sich dann jemand hinsetzt und sagt, wir müssen das alles jetzt noch viel radikaler machen, damit kann man, glaube ich, in Russland, also es ist ja, man muss ja auch sehen, dass die meisten russischen Eliten, wenn man sie so nennen will, oder zumindest die Menschen, die in Russland Eigentum haben oder die Unternehmen haben, die auch in der Regierung sind, das ist für die, also die würden sicherlich in vielen Fällen auch lieber eine Situation haben wie vor dem Krieg als jetzt. Jetzt haben sie nicht die Wahl aktuell, aber wenn sie jemand vor die Wahl stellt irgendwann in Zukunft, würden sich eher gegen diesen absurden Krieg entscheiden, wo auch keiner genau, also wo es unklar ist, was Russland dabei überhaupt gewinnen kann, außer eben diesen übergeordneten Ziel, den Westen eben zu zerstören oder zu entmachten. Und deshalb sehe ich es einfach, weil es einfach so attraktiv ist für Nachfolger, damit sich zu distanzieren von Putin, damit, das würde, glaube ich, niemand auslassen als Möglichkeit. Und dieses Bild von dem noch schlimmeren Präsidenten, der danach kommt, oder auch von dem Chaos in Russland. Und also ich denke, dass das nicht, dass das weniger wahrscheinliche Szenarien sind.
Dann würde ich sagen, lassen Sie doch gemeinsam hoffen, wobei es schon schlimm ist, dass wir beim Hoffen und Bangen irgendwie angekommen sind, aber hoffen wir, dass es möglichst bald einen Nachfolger für Putin gibt, auf welchem Wege auch immer, der dann da sitzt und was auch immer das dann persönlich für Putin bedeuten mag. Und dann wendet sich vielleicht dann doch, oder dann nutzt dieser Nachfolger hoffentlich die Chance, so wie Sie sie beschrieben haben, und beendet das Töten in der Ukraine. Das wäre doch, wenn man überhaupt irgendwas Positives irgendwie aus diesem ganzen Thema rausziehen will, dann würde man sagen, das ist es. Hoffentlich gibt es einen Nachfolger, der das Töten beendet.
Naja, also wir haben das schon auch selbst in der Hand. Also wir können da schon auch selber was tun. Also in dem Sinne, dass wir, also wir können nicht darauf warten, dass Putin stirbt oder dass, also er wird ja nur das Amt verlassen, wenn er stirbt. Das wird es da vorher keinen Machtwechsel geben. Deshalb können wir dafür zumindest dafür etwas tun, dass die Ukraine weniger unter diesem Krieg leidet, indem wir sie mit ordentlich Luftverteidigung und ordentlich Landverteidigungsmöglichkeiten, also Waffen ausstatten, dass sie einfach ja da nicht noch weiter hineingezogen wird in diese Todesspirale, die Putin da ausgelöst hat. Und das liegt in unserer Hand. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen in Deutschland. Ich denke, wir haben eigentlich die Mittel dazu. Es ist eine Frage des politischen Willens. Ich finde, das jetzt nochmal ganz am Rande, es sind viel zu wenig ausgeprägt. Es gibt viel zu wenig Dringlichkeit in dieser Frage. In Deutschland sind wir in der Komfortzone und dann laufen gleichzeitig da aus meiner Sicht auch eine Katastrophe zu, wenn nichts passiert. Aber wir können da selber was etwas tun. Das ist, würde ich schon noch dem entgegensetzen, mehr tun, als nur darauf zu hoffen, dass Putin irgendwann das Zeitliche segnet.
Ja. Dann, ich habe es nicht ganz so gemeint mit dem nur darauf warten sozusagen und die Hände in den Schoß legen, aber ich nehme Ihre Anmerkung mit und wir haben ja hier den einen oder die eine oder andere hochkarätige Politiker oder Politikerin aus Berlin zu Gast im Macht-was-Podcast und ich werde sie da mal zitieren und gucken, ob wir da noch ein bisschen mehr Sensibilität sorgen können. Lieber Herr Kluge, ganz herzlichen Dank. Ich habe eine Menge gelernt wieder. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und ja, wie gesagt, beim dritten Mal dann sind Sie Stammgast hier bei uns.
Vielen Dank für das Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael,
der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.